Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Fotografische Bilder in der Bildung hier in meinem Podcast Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, wie ihr in den beiden vorangegangenen Episoden bereits hören konntet, haben wir am 25. November 2023 eine Podiumsdiskussion veranstaltet. Und auf dieser Podiumsdiskussion hat es Michael Wesley schön formuliert, worum es mir auch geht, wenn ich über fotografische Bilder in der Bildung sprechen möchte. Und unterstützt wurde er am Ende auch von Achim Monet. Hören wir da mal kurz rein, bevor wir uns der Podiumsdiskussion fotografische Bilder in der Bildung widmen, die wir erstmalig am 27. November 2023 in Regensburg geführt haben. Aber hören wir einmal zunächst mal kurz Michael Wesley zu.
Alles super spannende Aspekte, die ihr alle aufruft hier. Ich möchte noch ein bisschen erweitern um eine Sache, die nicht aufgerufen wurde, und zwar Propaganda. Fotografie ist irgendwie im Kalten Krieg irgendwann ist die Propaganda durch Text, durch Fotografie mehr oder minder ersetzt oder erweitert worden, weil die Leute mehr Bilder angeguckt haben. Und es gibt auch schon längst eine Untersuchung, mit welchen Bildern Trump an die Macht gekommen ist. Also Fotografie ist weniger harmlos oder noch viel schlimmer und gefährlicher, als wir das alle so vermuten. Ich komme hier gerade vor, als ob wir in den 70er Jahren über Tabak reden, wo die Experten... Ja, wo die Experten sagen, ja, das ist ja nicht so schlimm, ja, bis dann die Wahrheit ans Licht kommt, etc. Mit Zucker das gleiche Thema und mit Fett das gleiche Thema. Und da gibt es riesige Lobbys, die versuchen da bestimmte Erkenntnisse, die die Wissenschaft schon längst hat, unter der Decke zu halten. Und mit der Fotografie ist es leider vermutlich ähnlich. Ich denke, dass Cambridge Analytica da schon einen unfassbaren Wissensvorsprung uns Amateuren gegenüber hat, auch die wir uns Profis nennen hier. Wir sind Amateure zu dem, was die an Wissen über Bilder und Reaktionen von Menschen auf Bildern schon angehäuft haben. Also daher komme ich jetzt, könnten wir alle ewig reden, ist aber zu kurz. Ich möchte da nur schließen eigentlich mit dem, was Andi immer in seinem Podcast fragt. Die letzte Frage, muss Fotografie unterrichtet werden? Ja, 100%, aber es passiert nichts. Das ist die Aufgabe der Gesellschaft, der Universitäten, der Stadtverwaltungen. Ich weiß nicht, wie weit man da Kultusministerium, wie weit man da gehen müsste, um denen das klarzumachen, dass eigentlich hier eine riesen Wissenlücke entsteht, die kaum zu decken ist, wo die ganzen Medien, beziehungsweise die führenden Hersteller von Kommerz schon längst bis in die letzte Phase alles ausgetestet haben, wie sie uns alle um den Finger wickeln. Und wir müssen da Widerstand bilden in der Gesellschaft und es geht nur mit Erziehung. Ne? Deswegen, Andi, vielen Dank unbedingt für diese Frage, die du da immer stellst. Nur die ist noch nicht bis ganz durchgedrungen an die entscheidenden Stellen. Ne?
Ich glaube, die sogenannte Medienkompetenz, die müsste eigentlich im Kinderhort anfangen. Mit 3 oder 4 Jahren in den ersten Kinderbüchern. Ich meine das wirklich ernst. Ja, weil das Problem ist, dass wir vielleicht mal mit Anfang 20 oder vielleicht in der Oberstufe in der Schule, und auch da ist ja schon gesiebt, da sind ja schon viele aus der Schule raus. Selbst da hat man ja schon eine gewisse Blase der Gymnasiasten und alles andere ist außen vor. Und selbst das ist ja viel zu spät. Das heißt, man hat ja schon 10 Jahre mit den Bildern gelebt. Die Kids fangen heute mit 6 damit an, ja, mit Spielen und so weiter und sind bis dahin natürlich komplett determiniert, ja, mit dem, was die Bilder ist. Und dann nochmal die Kurve zu kriegen, das ist eigentlich fast unmöglich.
Ja, vielen Dank hier nochmal an dieser Stelle an Michael Wesley und Achim Monet. Kommen wir jetzt, wie angekündigt, zur Podiumsdiskussion mit dem Titel Fotografische Bilder in der Bildung, die wir am 27. November 2023 im Kulturzentrum Degginger in der Regensburger Altstadt geführt haben. Das Gespräch auf der Bühne hat im Rahmen unseres internationalen Festivals fotografischer Bilder stattgefunden. Auf dem Podium saßen folgende Gäste, und zwar Julia Leithold. Sie ist Lehrerin an der Clermont-Ferrand-Mittelschule, eine der sogenannten Kulturschulen in Bayern. Dann Stefan Vogt, er ist Lehrer an der Clermont-Ferrand-Mittelschule und er ist Teil der Kulturschulsteuergruppe in Regensburg. Dann 3 SchülerInnen der Clermont-Ferrand-Mittelschule. Marie Ketzelmeier, sie ist medienpädagogische Referentin am JFF, am sogenannten Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis mit Sitz in München, sowie Barbara Wimmer-Bulin. Sie ist Sozial- und Kulturanthropologin, Soziologin, freischaffende Fotokünstlerin und Ausstellungsmacherin und Dozentin aus Regensburg. Hören wir da mal rein. Moderiert haben das Ganze übrigens Martin Rosner und ich. Hören wir da mal rein.
Okay, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion Das fotografische Bild in der Bildung im Rahmen des internationalen Festivals Fotografischer Bilder Regensburg. Das ist heute unsere Abschlussveranstaltung und wir werden gleich ein bisschen mehr dazu erzählen. Wenn ich sage wir, meine ich Andy Scholz, der mit mir zusammen das Festival 2017 initiiert hat und das in diesem Jahr zum dritten Mal in Regensburg stattgefunden hat. Die wesentlichen Bausteine unseres Festivals ist immer eine große Hauptausstellung, ein mehrtägiges internationales Symposium und eben mehrere Rahmenveranstaltungen, die aus Partnerausstellungen in der Stadt verteilt, vielleicht haben Sie ja die eine oder andere schon gesehen oder auch besucht, und zusätzliche Sonderveranstaltungen, und da gehört diese Veranstaltung heute Abend dazu, die uns schon sehr lange sehr am Herzen lag. Und, also ich fange links an, Maria Ketzelmeier vom JFF in München, im Medienpädagogischen Institut. Sie wird sich gleich selber vorstellen und Ihnen erklären, was denn das JFF bedeutet. Neben ihr Barbara Wimmer-Bulin aus dem Festivalteam von uns, die diese Veranstaltung mit uns ein bisschen vorbereitet hat. Dann Omar von der Clermont-Ferrand Mittelschule, mit der wir diese Kooperation machen wollen. Die Daria, ebenfalls Schülerin an der Clermont-Ferrand Mittelschule. Und der Elias, auch Schüler an der Clermont-Ferrand-Mittelschule. Und last not least, Stefan Vogt. Er hat gesagt, ich soll Diamantenschleifer sagen, was es viel besser trifft. Natürlich, er ist auch Lehrer an der Clermont-Ferrand-Mittelschule, Kunstlehrer und noch vieles, vieles mehr. Selber kunstschaffender Künstler. Hören wir vielleicht auch noch mal was. So, das ist unsere Runde. Und dann fange ich noch mal bei der Frau Ketzelmeier an, wenn Sie uns kurz helfen, was macht das JFF, was ist das JFF?
Genau, das JFF, dahinter steht der Trägerverein JFF Jugend, Film, Fernsehen. Genau, und wir haben so zwei Abteilungen, Forschung und Praxis und auch verschiedene Außenstellen in Augsburg, noch ein Medienzentrum in München, ein Büro in Berlin. Genau. Und in der Forschung versuchen wir eben die Perspektive der Kinder und Jugendlichen auf ihr Medienhandel zu eruieren sozusagen und daraus einfach rauszufinden, was passiert gerade bei Kindern und Jugendlichen, wie sieht deren mediale Lebenswelt aus. Und in der Praxis machen wir dann Workshops, wir bilden Fachkräfte weiter in verschiedenen Projekten, wir haben verschiedene Schwerpunkte und versuchen dann eben gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen uns mit Medien auseinanderzusetzen.
Super.
Genau die richtige Frau, um heute Abend mit uns mitzudiskutieren. Okay, neben mir Barbara Wimmer-Bulin. Barbara, sag ganz kurz was zu dir, bitte.
Ja, hallo erstmal zusammen. Ich bin auch fotografische Künstlerin schon seit einigen Jahren, bin aber auch Medienethnologin, sprich Sozial- und Kulturanthropologin und Soziologin, derzeit auch noch Doktorandin am Institut Dimas von der Uni Regensburg. Und habe im Rahmen meiner Lehraufträge, den damaligen Lehraufträgen, einige Workshops an Schulen auch durchgeführt mit dem Schwerpunkt medienkulturelle Bildung zu diversen Themen. Und ist mir deshalb auch ein ganz großes Anliegen, dieses so wichtige Thema auch weit zu verbreiten und auch das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir ganz dringend auf schulischer Ebene was bewegen müssen, auf gesellschaftlicher Ebene sowie auch Kontextualisierungen für die Elternschaft zu bringen.
Na dann Omar, stell dich auch mal ganz kurz vor, so Alter und was du so machst.
Welche Klasse, genau. Du, was,
Ja, hallo, ich bin Omar, ich bin 16 Jahre alt, bin in der 9B und ja, Freizeit tue ich Fußball spielen, einen Verein und ja, Kunst hat mich jetzt erst seit Neuestem jetzt richtig interessiert. Ja. Auch teilweise dank Herr Vogt, weil er mich da reingezogen hat. Aber
sehr gut.
Ja.
Er hat gesagt, du musst das machen.
Nee, das war jetzt eher so, dass ich für Kunst eingeteilt wurde, wo ich jedes Mal für Musik war.
Okay.
Und dann kam er da, ich so, ja, willst du? Ich so, ja, dann mach ich's mal.
Ja,
einmal
cool.
versuchen und es hat einfach funktioniert. Das ist einfach cool.
Ja.
Also es war alles geil. Also es war
so muss
geil.
Es sein. Und war es jetzt Malerei dann oder war es vielleicht schon die Fotografie, die dich interessiert hat? Oder kann man das irgendwo sagen? So
die, die Fotografie, ehrlich gesagt.
Ja?
Okay. Einfach nur deswegen, weil es war so, wir hatten Gruppen, wir könnten alles machen.
Ja.
Und das war nicht so ein, du musst das und das machen, sondern einfach mach. Du
hast und dann das gucken Thema, wir mal.
Mach.
Und dann gucken wir mal nachher, ja. Ne? Genau. Super, danke.
Daria.
Ich bin Daria Mitschwa und ich bin von der Klasse der 9+2 und ich bin 16 Jahre alt. Für meine Hobbys mache ich nicht so viel. So mache ich gerne lesen und ja.
Okay. Und Fotografie auch?
Ich denke, Fotografie ist sehr interessant, aber man muss richtig Talent haben. Weil es gibt Menschen, die kann eine Kamera nehmen und so einfach Fotos machen. Ja.
Okay. War das bei dir auch so? Einfach Fotos machen oder musstest du erst die Technik irgendwie?
Ja.
Schon, oder? Ein bisschen?
Oh, ich habe so viel für eine Idee gedacht. Und ich war in einer Gruppe mit so 5 Kindern. Und wir haben gedacht, so, wir können etwas mit Farbe machen. Das ist interessant, wir können so viele Dinge machen. Ja.
Okay, vielleicht hören wir gleich noch ein bisschen mehr. Wunderbar, dankeschön.
Okay, Elias, erzähl uns was kurz.
Hallo, ich bin der Elias. Ich bin der 8M. Ich bin 13 Jahre alt. Meine Hobbys sind Basketball spielen, Skaten. Und ja, also ich habe eigentlich nichts mit Kunst zu tun. Also nur noch diesen, wir sind da mit der Schule, also mit der Klasse sozusagen dann die Stadt und haben halt Bilder gemacht. Ja.
Und was für Bilder hast du vom Skaten Bilder gemacht dann, oder?
Nee, ich habe also von Gebäuden und so, also nur von Gebäuden und so eine Biene.
Ja. Hast du mal bei YouTube geguckt? Gibt ja unheimlich viele Leute, ne, die beim Skaten fotografieren, ne? Das,
ja, das
ist
stimmt.
Ja ein richtig eigenes, fast ein eigenes Metier, ne? Wo die dann sich den Sprung aufnehmen, wenn die da so hoch und runter gehen. Hast du sowas mal versucht zu machen?
Also ich habe es auch mal probiert, aber okay. Es hat irgendwie nicht so richtig geklappt.
Okay, gut.
Okay. Herr Vogt, auch ganz kurz nochmal, was ist ein Diamantenschleifer genau. An der Schule?
Naja, wenn ich sage Lehrer, dann hat jeder sein vorgefertigtes Bild von Lehrern im Kopf. Wenn ich sage Diamantenschleifer, bist du erstmal gestört, was macht denn der? Und im Endeffekt mache ich nichts anderes. Im Endeffekt ist die tagtägliche Arbeiten mit Rohdiamanten und die schleifen oder sich selber schleifen lassen, wie du das nennen willst, ist eine andere Sichtweise, ist meine Sichtweise und es funktioniert recht gut. Also die waren alle drei in verschiedenen Gruppen. Es waren dreimal ein ähnliches, doch unterschiedliches Herangehen ans Thema. Und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, also für alle Beteiligten.
Also muss noch ergänzen, dass die Info fehlt Ihnen wahrscheinlich, dass wir eben zusätzlich zu dieser Podiumsdiskussion heute Abend auch ein quasi Kunstprojekt mit der Clermont-Ferrand-Schule zusammen gemacht haben, eine Fotoausstellung, wo die Schülerinnen und Schüler eben fotografische Arbeiten anfertigen sollten, eben angeleitet von den Lehrerinnen und Lehrern an der Clermont-Ferrand-Schule. Die Ausstellung war jetzt die ganze Zeit im DEZ zu sehen als eine unserer Partnerausstellungen und ihr habt alle mitgemacht bei der Ausstellung oder habt alle Fotos dabei gehabt?
Ja.
Wunderbar, okay. Aber warum wir jetzt heute Abend hier sind, ist, dass uns schon seit Beginn des Festivals sehr interessiert, dass das fotografische Bild in der Bildung einfach viel mehr hinterfragt und eingesetzt werden muss. Wir haben es ja mitgekriegt, alle machen und alle tun, aber unserer Meinung nach muss man über das Machen und Tun halt auch erstmal so ein bisschen nachdenken. Und wir hatten vor einigen Jahren auch ein interessantes Interview mit einer Museumsleiterin, die auch gesagt hat, dass dass man Bilder lesen lernen muss. Dass Bilder nicht einfach da sind, dass Bilder nicht einfach vermeintlich die Wirklichkeit zeigen, sondern dass man Bilder lesen und verstehen muss. Und das muss unserer Meinung nach in der Schule passieren. Und diese Diskussion wollten wir da heute unbedingt anstoßen.
Ja, weil sie auch immer mehr da sind, müssen wir darüber sprechen. Ne? Weil du sagst jetzt gerade, die sind nicht einfach da. Doch teilweise sind sie ja einfach da. Und wir werden damit konfrontiert. Und ich glaube, unsere Kinder, wir alle werden mit Bildern konfrontiert. Es sei denn, wir machen die Augen zu. Und ich glaube, selbst im Schlaf, man träumt ja Bilder. eher, als dass man von Texten träumt. Also zumindest geht es mir so. Vielleicht ist es eine Berufskrankheit, aber ich glaube schon, dass es so ist. Also bei den meisten. Ich weiß nicht, wie geht es Ihnen, oder? Und euch? Das können wir vielleicht ja gleich nochmal nachfragen. Ja,
aber jetzt...
Also die Sprache oder das Bild zuerst in der Menschheitsentwicklung kommt. Also da gibt es ja viele BildwissenschaftlerInnen, die sich tatsächlich in den Nullerjahren damit beschäftigt haben, ob in der Menschwerdungsgeschichte erst das Bild kam oder erst die Sprache kam. Und vermutlich, also das ist natürlich theoretisch, weil rekonstruieren kann man das tatsächlich nicht, nur anhand von Höhlenfunden, wird das Bild an erster Stelle genannt. Also es, vermutlich wird das Bild zuerst, ist das Bild zuerst entstanden im Zuge von Ritualen, Zeremonien in Höhlen. Und das ist schon eine interessante Überlegung, wenn wir das uns vergegenwärtigen, dass zuerst das Medium Bild in der Kommunikation, in der Menschwerdungsgeschichte vonstatten, also angefertigt wird für die Kommunikation, dann hat es eine ganz starke Wichtigkeit in unserer Zwiesprachigkeit untereinander.
Ja. Wie nehmen Sie das wahr, Frau Ketzelmeier, mit der Arbeit mit den Jugendlichen, wenn Sie Projekten machen? Wie vorgebildet oder verbildet kommen die Schülerinnen, die Jugendlichen zu Ihnen?
Also pauschal kann ich da jetzt nichts dazu sagen. Also es ist natürlich, Jugendliche heutzutage wachsen natürlich auch ganz anders mit Bildern auf, als das vielleicht vorherige Generationen sind, weil sie eben einfach viel präsenter sind und weil sie auch selbstproduzierende sind. Also ich meine, in der Generation vorher, dass man wirklich fotografiert hat, da musste natürlich auch eine Ausstattung da sein, weil die Kameras damals einfach teurer waren. Heute mit dem Smartphone ist ja jeder von uns auch produzierender, deswegen bringen die Jugendlichen da eigentlich meistens ganz neue Perspektiven mit, die
zum
auch
Beispiel,
immer spannend sind.
Zum Beispiel? Also Perspektiven oder Mathe oder meinen Sie jetzt Technik mit in die?
Ja, Perspektiven auf Bilder, würde ich sagen, was zum Beispiel Bilder für Bedeutungen haben. Also wir haben zum Beispiel, letztens war ich in einem Workshop mit Jugendlichen, da haben wir über Snapchat gesprochen. Und dann haben sie erzählt, dass sie zum Beispiel manchmal einfach Bilder machen, die schwarz sind, damit sie die Flamme aufrechterhalten, damit sie immer mit ihren... Man kann die Flamme aufrechterhalten, indem man jeden Tag FreundInnen ein Bild schickt. Und manchmal hat man aber nichts Interessantes zu erzählen und dann oder will auch vielleicht gar nichts preisgeben. Vielleicht ein schlechter Tag oder was auch immer.
Und dann ist das Bild schwarz? Und
dann ist es einfach schwarz.
Und das heißt, der Algorithmus erkennt es nicht, der denkt, es ist ein Bild oder der liest es als Bild, genau. Der Algorithmus, und damit ist dann quasi geklärt, okay, hat ein Bild geschickt.
Genau.
Ja. Snapchat, jetzt nochmal bei euch, hast du Snapchat? Snapchat? Nein. Snapchat? Ja? Und das ist dann so mit der Flamme, da ist das bei dir auch so? Musst du dann immer posten wie so ein Wilder oder wie geht das?
Ja, das ist halt einfach so, du bist zum Beispiel mit Leuten oder mit Familie oder so. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich bin in einem islamischen Haushalt und da ist ja so, dass man zum Beispiel die Mutter oder so nicht ohne Kopftuch zeigen sollte, einfach nur aus Respekt und so. Und falls ich mit der Familie bin, dann mache ich ja auch nicht Bilder von der Umgebung, so einfach so ein schwarzes Bild oder einfach ein Bild nach oben oder so. Es soll einfach nur so ein Lückenfüller sein, sage ich jetzt mal. Für die richtigen Bilder. Also, ja.
Okay. Und was ist das andere favorisierte Tool bei dir zum Beispiel, Elias? Was ist so dein...
Instagram oder sowas.
Instagram, halt. Schon. Und was kommt dann als nächstes?
Ich habe keine Ahnung.
Aber also, Instagram reicht dir sozusagen. Ja, für dich ist Instagram mit den Kumpels oder wie? Oder mit welchen Leuten bist du da verbunden? Weißt du das im Einzelnen?
Eigentlich so mit Freunden oder Familie oder so. Ja.
Okay. Und was ist, wenn jetzt jemand dir folgen will? Was machst du dann?
Ja, halt einfach so akzeptieren oder so. Ja.
Guckst du vorher, was er so gepostet hat oder was er so
also
macht
so
schon?
Ungefähr
oder?
Halt.
Okay. Ja. Und du?
Für mich auch Instagram reicht. Ich denke, Internet und so.
Also Google, YouTube.
Ja.
Aber Instagram auf dem Handy dann. Oder machst du auch Internet sozusagen, googeln auf dem Handy? Hast du noch einen eigenen Rechner oder nur das Handy?
Auch Menschen neben mir, Freunden und so.
Nein, ob du jetzt auch zu Hause noch einen Computer hast, oder?
Ah, natürlich.
Okay, natürlich. Ja.
Also was mich auch ganz banal interessieren würde, wann hat der Elias sein erstes Foto mit dem Handy gemacht? Weißt du es noch, wann du damit angefangen hast?
Ich glaube, irgendwie so Anfang 5. Klasse habe ich halt einfach so Bilder gemacht, aber halt dann erst so Bilder so mit so anderen Perspektiven erst so seit Anfang 7. Klasse.
Ja. Aber mit 11 hattest du dein erstes Handy dann ungefähr? Oder?
Ja, ungefähr
11.
Schon.
Und du, wann das erste Handy?
denke, wenn ich...
Entschuldigung. Näher ran. Näher ran.
Okay. Ich denke, wenn ich so 10 oder 11 war.
Auch schon, ne?
Und ja, so Fotos alleine zu machen, ist immer interessant.
Fotos alleine zu machen ist immer interessant, hast du gesagt?
Ja.
Ja? Okay, einfach fotografieren draußen. Ja. Und wann das erste Handy, Omar?
Bei mir war das erste Handy, glaube ich, als ich auch, ich glaube, nee, ich war 10 oder 11, so in der Art. Aber Bilder habe ich schon gemacht, als ich kleiner war, weil meine Geschwister hatten zum Beispiel, und ich musste mal Bilder zum Beispiel, meine Schwester ist so ein Bilderfanatiker, also die, okay, die Bilder machen, ja, schon seit sie klein ist. Und seitdem sie ein Handy hat, sagt sie immer, ja, komm mit, mach die Bilder, mach die Bilder, mach die Bilder. Und deswegen, ja, eigentlich cool, schon seitdem ich 5 oder so bin, ja, eigentlich so Bilder machen. Aber ja, konnten, also gute Bilder waren es jetzt wahrscheinlich nicht, aber
ja, gut, das
war einfach so. Es, ja, hat mir auch Spaß gemacht teilweise.
Also das heißt, du durftest das Handy von deiner Schwester nehmen und dann durftest du damit fotografieren, aber nur, wenn sie dabei war, oder?
Nein, es war eher so, du kommst jetzt mit, um mir die Bilder zu machen.
Ach, du musstest die Bilder machen?
Ja, ich muss die Bilder von ihr machen.
Ach, okay.
Er ist ihr Insta-Boy.
So heißt Insta es doch. Und so weiter,
ach so, genau, alles klar.
Und ja, deswegen.
Und ja, habt ihr das dann auch inszeniert? Also stell dich mal so, oder muss mal so, oder das will ich, ja, haben, klar, oder wie?
Klar, das, ja, ist ja zum Beispiel, da gab es ja dieses... es gibt ja verschiedene Trends immer. Und das wollte sie dann immer nachstellen. Und ja, es war immer so, ja, stell dich mir da hin, ja, die Sonne ist nicht so gut, geh lieber nach links oder so. Ist halt da schon immer gewesen.
Ja. Und Elias, hast du mal so ein richtig geschocktes Bild gesehen? Also irgendwas, was dich so, was du richtig scheiße krass fandst? So?
Eigentlich gar nicht, weil ich beschäftige mich eigentlich zu fast gar nicht mit dem Thema. Also auf Instagram eigentlich.
Nee, ich meine, ob du auf Instagram jetzt mal was gesehen hast, was du, wo du sagtest,
Also auf Instagram finde ich persönlich sind irgendwie nur so normale Bilder, macht man halt irgendwie ein Bild vom Strand oder so, aber irgendwie jetzt keine Bilder so vom, irgendwie so von krassen Winkeln oder so.
Nee, nicht krasse Winkel, sondern irgendwas, was dich verstört hat.
Eigentlich nicht.
Eigentlich nicht.
Nein.
Eine aufgeplatzte Ratte.
Zum Beispiel.
TikTok verantwortlich, oder? Also die, solche Bilder kursieren dann eher auf TikTok.
Ja, bei Instagram also werden die gesperrt, ne? Ja. Genau. TikTok macht ihr gar nicht, oder?
Also, ich hab's nicht.
Also ich glaube eher auf Insta, weil das ist ja das Ding, auf TikTok wird es sehr, sehr schnell gesperrt, aber auf Insta ist dann so, ja, du kannst dann so freischalten, so eine Art Freischaltung. So, das ist so, das ist ein bisschen verstörend, willst du es sehen oder nicht? Und dann kannst du immer draufklicken. Und ich glaube, es ist nicht mal mit Alters oder sowas. Ich weiß nicht. Ja. Also damit kenne ich mich nicht so gut aus.
Aber
ja.
Kurz zurück zum Thema. Ich würde den Herrn Fuch noch mal kurz mit rein. Wir haben ja gerade so großspurig, man muss Bilder lesen lernen. Aus der täglichen Praxis als Lehrender, ist das so? Müsste man Bilder lesen lernen in der Schule? Ist das eine Kompetenz, die wichtig ist und die, ja,
die, ja,
gelehrt werden muss?
Definitiv, also unabhängig jetzt von Schule, sondern allgemein im Leben sollte jeder Bilder lesen können und sich auch fragen, wer hat das Foto gemacht, warum hat er das Foto gemacht, also zum Zwecke der Kunst oder um irgendein Ziel zu erreichen. Das ist in der Schule definitiv ein Thema. Heute hatte ich erst wieder den Kommentar, es war ein Mädchen hat gesagt, ja, ich habe es ja aus dem Internet. Also wie selbstverständlich, es kommt aus dem Internet und es ist richtig. Dann habe ich gesagt, ja, müssen wir zweimal schauen, woher kommst und so weiter. Aber das fängt auch schon bei den Kleinen an, im Kindergarten. Also mein Kleiner hat knappe 4 Jahre, der hat manchmal das Handy von der Mama oder von mir in der Hand und macht selber Fotos. Also nicht Fotos im Sinne von Fotos, sondern er druckt halt drauf. Und die wachsen ganz selbstverständlich damit auf. Also es ist Thema bei den Kleinen schon.
Und passiert das in der Schule schon? Und wenn ja, wie passiert Bilder lesen lernen in der Schule? Eher nur so, wenn man einen Diamantenschleifer wie Sie dabei hat? Oder
es ist im Lehrplan verankert, also natürlich müssen wir das machen als Lehrer. Es ist in Deutsch verankert, also Berichte aus der Zeitung, aus dem Internet, analysieren, hinterfragen. Bilder können lügen, können dich in die Irre führen, genauso wie jedes einzelne Diagramm kann ich so oder so darstellen, also je nachdem, was ich aussagen will oder welchen Effekt, das ich erhalten will. Und ich sehe es halt jetzt im reinen Kunstunterricht, sehe es halt künstlerisch. Also, dass ich sage, wir wollen irgendeine Intention damit erreichen oder wir haben ein Hauptthema, wie jetzt bei uns der Höhenflug, mit dem setzen wir uns auseinander. Da war jetzt weniger das kritische Auseinandersetzen Hauptthema, sondern künstlerisch. Wie können wir uns an das Thema Höhenflug in allen drei Klassen auf verschiedene Art und Weise annähern? Und im besten Fall sogar noch Freude und am kreativen Tun haben.
Genau, aber in Deutsch zum Beispiel müsste ich ja erst, um eine Geschichte schreiben zu können, wie jetzt Kunstbilder machen zu können, erstmal ja wissen, wie Satzbau funktioniert, wie Wörter funktionieren, was man damit erreichen kann. Diese Art von Herangehensweise passiert wie? Passiert die?
Sollte, muss passieren, wird passieren. Und dann ist halt, wir haben praktisch, auf der einen Seite haben wir das, ich muss den Lehrplan erfüllen und so weiter. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich meinen Alltag. Ich habe so und so viele Kinder, ich habe die Stunden zur Verfügung. Ich habe auch Leute drin, das ist die erste Frage, also zum Omar praktisch, die am Anfang des Jahres Kunst wählen, weil sie Musik noch weniger wollen. Also die haben die Wahl zwischen Kunst und Musik. Und vielleicht als kleine Anekdote, das war nicht so, dass ich gesagt habe, komm zu mir, sondern er war bei mir eingeteilt. Wir sind zum Musiklehrer gegangen, habe ich gesagt, nimm nur du. Wortwörtlich, nimm nur du. Und der Musiklehrer gesagt, nein. Und ich habe gesagt, boah, Oma, auf Spanisch unterhalten, habe ich gesagt, also eine Sache, wenn du mich voll laberst, ich schmeiß dich raus. Also Klartext.
Ja, ja.
Und es war die beste Entscheidung, also für den Kunstunterricht, fürs Projekt und auch für ihn.
Ja, klar.
Definitiv. Meine Meinung, dass er sich für Kunst entschieden hat, weil er ein Riesentalent hat.
Mhm. Ich habe es gesehen. Ja.
Genau.
Wunderbar. Und Barbara, du hast gesagt, wir müssten dich eventuell bremsen. Jetzt würde ich dich mal starten lassen, was du zu dieser Thematik, die ich gerade so versucht habe, ein bisschen anzuteasern, wie dein Blick da drauf ist mit Bilder lesen lernen und so.
Ja, also das Entscheidende ist ja, nicht nur Bilder lesen lernen, sondern wir haben auch ganz viele verschiedene Social-Media-Kanäle angesprochen und verschiedene Plattformen, auf denen Bildern kursieren. Das heißt, wir müssen eben Bilder lesen lernen, auch verstehen, welche Architektur dahinter steckt, wie Bilder verbreitet werden, wie affizieren sie andere Menschen, damit sie daraus Daten gewinnen zum Beispiel, weil es ist ganz wichtig, solche Dinge zu verstehen, damit wir auch in Zukunft weiterhin in Demokratie leben können. Also diesen Zusammenhang muss man ganz kurz erklären. Wenn wir Bilder verbreiten, ist es immer ein politisches Statement. Das kann ein Katzenvideo sein, das kann irgendwas sein. Aber sobald irgendwas in den öffentlichen Raum hineingeschickt wird, ist es an sich ein politisches Handeln. So, und wenn wir politisches Handeln im öffentlichen, gesellschaftlichen Raum über Bilder haben im Moment, die permanent kursieren, nonstop irgendwo konsumiert werden, was passiert dann? Also was könnte dann passieren? Was denkt ihr denn, was dann passieren könnte, wenn zum Beispiel ständig Bilder kursieren, die bestimmte Aussagekräftigkeit mit sich bringen, zu bestimmten Themen, die ja wir jetzt im Moment ganz viele Konflikte auf der Welt thematisiert und die ja plötzlich auch so nah sind dann, die sind nicht nur ganz weit weg, wie es früher war im Fernsehen, sondern plötzlich sind sie auch so nah und mit den Bildern, die kursieren im Internet und auf Social-Media-Kanälen, werden ja bestimmte Gefühle getriggert und angesprochen. So, das heißt, wir müssen nicht nur lernen, die Bilder zu lesen, sondern wir müssen verstehen, sie zu kontextualisieren und die Architektur der ganzen sozialen Medien oder Plattformen zu verstehen und das zu in den Kontext zu setzen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, was wir nicht nur Kindern und Jugendlichen beibringen müssen, sondern auch junge Erwachsene. Ich hatte tatsächlich in meinen Lernseminaren die Erfahrung gemacht, als ich fragte, wie konsumiert ihr eigentlich Nachrichten? Lest ihr noch Zeitungen? Schaut ihr noch Tagesthemen? Dann kam ein großes Nein.
Was ist das?
Die wussten schon, was es ist, aber es war halt oldschool. Ich setze mich nicht um 8 Uhr abends vor die Glotze und schalte den Fernseher an.
Ja,
sondern
gut, man könnte jetzt ja auch sich die Nachrichten-App von wem auch immer runterladen.
Genau, also die Nachrichten, natürlich scrollen sie durch und das muss man auch wissen, die sind sehr kurzweilig, die Notizen, es sind keine 3 Sekunden, das heißt, man muss sehr viel Information da reinpacken und die Aufmerksamkeit erregen von den Usern und Userinnen. Und diese Aufmerksamkeitsökonomien, die dahinter stecken, das sind so Themen, die unbedingt verstanden werden müssen, um weiterhin in unserer Demokratie auch nutzbar werden zu lassen. Ja.
Was wäre dann ein Unterrichtsfach dafür? Mehrere gleichzeitig, oder? Dann müssen wir jetzt Sozialkunde, Deutsch, Kunst, IT, Technik reinnehmen. Wie ist Ihre Sicht auf diese Dinge?
Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ja. Ich finde tatsächlich, dass es in mehreren Schulfächern einfach einfließen kann. Ihr habt vorhin gesagt, Bilder lesen lernen. Ich war jetzt schon einen Gedanken weiter. Und das ist wenn man jetzt den Medienkompetenzbegriff, der ja viel diskutiert wird, mit reinnimmt, Medienkompetenz, und da schließe ich mich dir auch an, es ist halt nicht abgeschlossen. Das ist kein Zustand, sondern immer wieder ein neuer Prozess. Man muss eben immer wieder was Neues lernen. Dann kommt wieder eine neue Plattform dazu. Da muss man dann wieder gucken, wie ist die aufgebaut, wie bekommt man da vielleicht die meisten Likes zum Beispiel, und wie funktioniert das Ganze. Und das ist ja ein ständiger Prozess, wo es dann eben einfach wichtig ist, dass man sich stetig damit auseinandersetzt. Aber das ist eben schwierig in ein Schulfach zu packen. Und natürlich ist die Benotung auch schwierig. Also uns geht es zum Beispiel einfach darum, dass die Jugendlichen ihre Perspektive äußern. Das kann man jetzt schwierig messen oder bewerten. Deswegen generell aber sind wir natürlich sehr dafür, und bin ich auch sehr dafür, dass es einfach mehr im schulischen Raum stattfindet, und dass es, je mehr Erfahrungs- und Austauschräume es gibt, desto besser.
Nochmal kurz ergänzend zum Begriff Medienkompetenz. Ich habe auch heute für die Vorbereitung nochmal nachgeschaut, was auf diesen Bildungskonferenzen immer verhandelt wird. Also das Stichwort Medienkompetenz wird schlichtweg nicht als solches betrachtet, wie wir beide es verstehen würden, sondern da geht es schlichtweg um Digitalisierung und um die Ausstattung der technischen Geräte von Schulen. Da geht es um Informatikunterricht und so weiter und so fort. Und weniger um die Kontextualisierung der Bilder in dem manikhaften Flow von Informationen in Gesellschaften. Und das sollte ja eher unter dem Begriff der Medienkompetenz verstanden werden.
Ja, genau. Ja, nicht nur die Technik, weil ich glaube, wenn wir versuchen, die Technik aufzuholen, die diese Kinder oder ihr schon alle habt, da kommen wir gar nicht hinterher.
Nee, die können es ja eh schon. Die lernen es ja von klein auf intuitiv schon allein. Also die Kinder scrollen ja mehr, schneller und besser, wie wenn sie schreiben lernen. Also das ist ganz intuitiv, weil sie tatsächlich mit den haptischen Dingen tagtäglich damit konfrontiert werden. Also sie bekommen ja schon im Kinderwagen das Handy an die Hand, damit sie ruhig sind, zur Beruhigung schnell mal durchscrollen, bis sie Paw Patrol anschauen. Also die haben da kein Problem mit den technischen Geräten. Das Problem ist, was ich sehe und was du mit mir auch teilst, ist, diesen Kontextrahmen zu schaffen. Was passiert mit den Bildern? Also was ist da? Warum kursieren so viele Bilder und wie wende ich diese Bilder an? Ist es meinungsbildend? Wie gehe ich damit um? Und wie konstituiert sich damit auch Öffentlichkeit? Also es sind ja lauter kleine neue Räume, die geschaffen werden, also auf Instagram, auf TikTok, die haben nochmal eigene Kommunikationskulturen, nennt man das im Fachbegriff, die haben eigene Kommunikationskulturen, werden durch spezifische Bildrhetoriken geformt.
Ja, klar, die Schwester zu fotografieren im Stile von...
Ja, genau. Und so. Ja. Genau, also die geht auf Instagram, werden ganz andere Bilder verteilt wie auf Snapchat, auf TikTok ganz andere Informationen oder Challenges verteilt wie auf YouTube. Also da spricht man tatsächlich von Plattformkultur. Also das hat was mit der Kommunikationsform und deren Inhalten zu tun. Und das sind so Themen, die müssen erstmal auseinandergebröselt werden und dann im nächsten Schritt noch verstanden werden, welche ökonomischen Strukturen dahinter verlagern. Weil ich glaube nicht, dass uns allen bewusst ist, dass wenn wir im Internet unterwegs sind, dass wir Kapital generieren. Egal, ob wir was durchwischen, ob wir eine Sekunde ein Bild anschauen, ob wir es liken, wir generieren tagtäglich, Stunde für Stunde Kapital für die Big Data Konzerne. Genau, die sammeln unsere Daten und erstellen psychologische Profils. So, und das sind Themen, die angesprochen werden müssen, weil das natürlich zum Zustand, zum gesellschaftlichen Zustand führt, der, ja, wissen wir nicht, wohin führt. Man kann also pessimistisch natürlich sagen, also ich bin kein Freund von Pessimismus, man muss immer schauen, dass man eine positive Tendenz daraus entwickeln kann oder positiv umformen kann. Aber ich habe heute wieder einen guten Beitrag gehört, man sollte Consciousness Groups bilden, um sich mit solchen Themen zu beschäftigen und das dann wiederum in die Öffentlichkeit zu tragen und mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten und diese Situationen so zu erklären, was ist da passiert.
Ja. Genau. So wie aber wir jetzt. Fragen wir doch einfach mal, oder? Ja. Omar, ist dir klar, was passiert, wenn du Bilder machst, wo die hingehen, wer die kriegt, was, wer damit Geld verdient, statt dir, sondern irgendjemand anders?
Ja, klar. Also ja? Auf jeden Fall die Plattform, da ich hochstelle. Und halt die Plattform, das ist ja eigentlich das Gleiche wie die Cookies.
Das Mikro.
Das ist ja das Gleiche wie die Cookies. Das ist ja immer, wenn du irgendwo reingehst, fragen sie dich, ob deine Cookies angenommen werden können und so. Und dann die meisten lesen das gar nicht, sondern drücken einfach alles akzeptieren, akzeptieren, akzeptieren. Und damit gibst du ihnen ja alle deine Daten sozusagen, deine E-Mail-Adresse und so weiter und so fort. Aber
das machst du nicht. Also du achtest da schon drauf,
ja, dass du dann ich achte halt da schon drauf, dass ich halt nicht irgendwie
sehr gut, ja.
Alles weggebe. Also in manchen Plattformen, zum Beispiel in Standortplattformen oder sowas, bei da wo Google Maps und so, da gebe ich schon meinen Standort ein, einfach nur deswegen, weil es einfacher für mich ist. Aber dann kommt zum Beispiel wie irgendeine Google-Website oder so, wenn die mir sagt, ja, willst du deine Cookies abgeben? Nein, weil ich kenne eins die Website nicht so richtig und zum Beispiel, es gab jetzt eine Website, von dem wird jetzt irgendwie richtig geredet und das ist ja eine App, Timo. Das war so eine App, da musst du dich so anmelden und da hast du Sachen kostenlos bekommen. Was hat sich herausgestellt? Also ich weiß nicht, ob es immer noch richtig ist, aber es wird jetzt gesprochen darüber, dass die Informationen von allen verkaufen und so weiter.
Ja.
Und da hat halt auch jeder akzeptiert oder sowas. Weil die dachten sich, ja, das ist eine App, die kann man vertrauen, die geben Sachen kostenlos. Wahrscheinlich ist es nur so ein Marketing-Ding.
Ist natürlich bei den großen Plattformen sowieso so. Ja. Also wenn du dir die runterlädst, Instagram, Snapchat, WhatsApp, musst du ja die Nutzungsbedingungen akzeptieren oder deine Eltern im Namen für dich, je nachdem, ab wann die Plattformen halt freigegeben sind. Und damit gibst du ihnen ja eh schon die Erlaubnis, alles zu machen, was die wollen, quasi mehr oder weniger.
Ja klar, also zum Beispiel jetzt, die werden dir auch immer so, das merkst du auch selber, wenn du irgendeine App benutzt, du guckst jetzt diesen einen Thema extremst an, zum Beispiel Fußball. Ich gucke jetzt Fußball, dann gehe ich jetzt mal auf YouTube und dann werden mir nochmal Fußball angezeigt.
Das realisierst du, dass das zusammenhängt schon, ja, dass klar, wenn du da das, ist, was, das guckst, dass du dann woanders das Gleiche präsentiert, ja, kriegst.
Und wie findest du das?
Ja, schon teilweise sogar erschreckend. Also teilweise sogar erschreckend, weil du weißt, dass egal was du guckst, es überall gezeigt wird und jede Plattform weiß dann, was du gucken willst. Es hat Vorteile für dich, was du guckst, aber die Nachteile, die erkennt man nicht direkt einfach. Weil du denkst jetzt, ja, angenehm, ich muss jetzt nicht da auch noch was googeln oder da auch noch was schreiben.
Sondern ist schon da quasi, ja, für, genau, dich.
Direkt vorbereitet.
Ja.
Politischen Kontext, also stellst du dir das vor, wenn jetzt jemand sich für Politik interessiert und schaut sich irgendwelche Nachrichten an, meinst du, dass das dann, dass er auch immer wieder dieselben Nachrichten erhält vom selben Anbieter?
Können Sie mir nochmal die Frage,
also wenn man jetzt nicht nur Fußball schauen würde im Internet, sondern da, er interessiert sich für Politik, dieser Mensch, und recherchiert im Internet über irgendwelche Geschichten in Amerika, und dann bekommt er ja auch bestimmte Informationen immer wieder zugespeist, die ihm zugeschnitten werden. Also ich will auf diese Fake-Erzählungen hinaus.
Ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass es dann immer so ist, dass dir dann ja nur angezeigt wird, was du auch sehen willst, und deswegen nicht das andere angezeigt wird. Genau. Nicht dieses, also die wird nur das Positive von diesem einen Thema und nicht diese anderen Negativen oder diese Leute gezeigt, die es tatsächlich sagen, das ist fake, das wird nicht angezeigt. Warum? Weil die wollen, dass du einfach so lange wie möglich dort bleibst und so lange wie möglich das siehst. Deswegen, ich zumindest, was ich oft mache, nicht immer, weil ich nicht immer Lust darauf habe, aber wenn ich was sehe und mich was wirklich interessiert, gucke ich auf die Chats, weil da sind halt meistens so die Leute, die dann reinschreiben, weil die können die nicht wegdrücken, weil es dann immer per Likes, zum Beispiel in TikTok, die meisten Likes kommen immer nach oben, und das sind halt die dann Leute, die sagen, nein, das stimmt nicht.
Ja, genau, also dass man da auch beeinflussbar wird durch die Technologie, durch die Plattform. Dario, wie geht es dir? Hast du schon mal ein Bild gesehen, wo du dachtest, boah, das ist ja krass, dass das so passiert ist, und wo du dann trotzdem das Gefühl hattest, das kann doch gar nicht stimmen oder das stimmt nicht?
Ja, ich denke, man hat einfach akzeptiert, dass mit Internet und Globalisierung alle kann auf die Internet stellen.
Also ihr seid schon vorsichtig, höre ich jetzt daraus. Ja. Was ja gut ist. Also ihr glaubt nicht sofort alles, nur weil es jetzt ein Foto ja. ist von einer Katze, die ein Auto fährt, dass die Katze tatsächlich das Auto fährt, quasi. Mhm. Oder wer auch immer was macht.
Oder Donald Trump verhaftet wird.
Ja. Wer ist Donald Trump?
Ja. Genau.
Da gab es ja dieses KI-generierte Bild. Ja, das durch genau. die Medien ging und jeder
oder der
und jede,
Papst im Winterjacke.
Zu Beginn meinten wir alle, oh Gott, was ist hier los? Also ist das ja. echt? Also weil da noch die ganze Diskussion um KI-generierte Bilder noch gar nicht stattgefunden hat bis dato, in dem Ausmaß, wie es jetzt im Moment stattfindet.
Das ist dann unsere nächste Podiumsdiskussion.
Genau.
genau. Jetzt, ich wollte den Elias nochmal was fragen, wenn wir da gerade dabei sind. Also euch ist bewusst, oder dir, Elias, ist bewusst, dass ein Foto, ich bleibe jetzt bewusst beim Foto und sage nicht Bild, ein Foto nicht automatisch die Wirklichkeit ist.
Also mir ist es schon bewusst, zum Beispiel irgendwie jetzt bei Instagram oder YouTube werden zum Beispiel auch oft einfach irgendwie solche Fotos oder Videos gezeigt, wo dann zum Beispiel das gerade irgendwie da irgendwie... Also dass da zum Beispiel irgendwo ein Krieg ist, wo es zum Beispiel gar kein Krieg ist, dass das zum Beispiel einfach nur so Photoshop oder sowas ist. Also zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, was das war. Also da war zum Beispiel dann so, dass da irgendwie auf so eine Stadt so eine Bombe war. Und habe ich das halt da halt so einen Screenshot davon gemacht und dann halt bei Google geguckt. Und da stand dann auch so, dass es fake ist und so. Also ja.
Okay, ja, gut zu hören, dass da so eine, ja, dass man da nachfragt, wie... Wenn Sie Projekte mit den Jugendlichen machen, wie ist Ihr Eindruck? Sind die schon? Also weil ihr wirkt ja jetzt relativ aufgeklärt und
wollte ich auch gerade sagen, ja,
euch, dass ihr schon euch gut auskennt.
Vielleicht liegt es auch an ja, Stefan
am
Vogt.
Am Diamantenschleifer, genau.
Die sind alle schon geschliffen
schon
als
geschliffen,
Diamanten hier.
Ja.
Weil ich wollte mal kurz so die Geschichte erzählen. Ich mache das seit 10 Jahren bei den Kunstpädagogen, wo ich dann immer die Frage stelle, weil ich natürlich mit Fotografie-Seminare gebe. Welche Fotografen ihr denn kennt, dann gehen die Hände hoch und dann frage ich so, ja, sag mir mal, ja, mein Onkel macht Fotos. Und dann sage ich, nee, ich meine jetzt professionell arbeitende Fotografen. Dann gehen die Hände nochmal hoch. Ja, wir haben, bei uns in der Stadt ist ein Fotoladen, dann gehen die mal hin und lassen sich Fotos machen. Nee, dann sage ich, meine ich auch nicht. Sondern künstlerische Fotografen, Modefotografen, was auch immer. Und dann meldet sich keiner mehr.
Genau, jetzt zurück zur Frage. Genau, wie ist, also jetzt, das ist ja jetzt eine sehr homogene Gruppe. Wie ist das wirkliche Leben da draußen?
Das ist, also ich kann es natürlich niemals pauschal für alle sagen. Es ist ja auch immer eine Momentaufnahme, es kommt auch immer drauf an. Und ich finde schon, dass die Jugendlichen sich teilweise auch schon sehr gut auskennen, aber dennoch gibt es halt auch häufig Themen, die sind, auch weil sie erstmal schwierig zu erklären ist, sowas wie gerade eben der Datenkapitalismus. Jetzt kommt irgendwie künstliche Intelligenz auch noch dazu, was auch nicht ganz so auf der Hand liegt. Und da gibt es dann einfach schon noch ein bisschen Nachholbedarf, aber das ist ja auch nicht unbedingt nur bei den Jugendlichen so, sondern kann man vielleicht auf die gesamte Gesellschaft beziehen.
Ja, ich wollte sagen, also auf jeden Fall haben da Erwachsene teilweise mehr Schwierigkeiten, sich reflexiv mit diesen Medien auseinanderzusetzen, wie Jugendliche und Heranwachsende, weil sie sich schon viel mehr mit diesem Bilderstrom auseinandergesetzt haben, wie wir in unserer Zeit, kennen wir das in dieser in dem Ausmaß ja tatsächlich nicht. Genau. Ich wollte aber auch euch nochmal was zum anderen Thema fragen, was mich ja auch immer so sehr stark beschäftigt, weil ich kenne auch so ein bisschen die Auswirkungen von Konsum von sozialen Medien oder Internet generell auf die Psyche von Kindern und Jugendlichen. Also da gibt es sehr gutes statistisches Datenmaterial, das auch die Korrelation zwischen Handynutzung oder sprichweg generell Internetnutzung oder eher Social-Media-Nutzung mit der Gesundheit der Kinder und Jugendlichen einhergeht. Also da gibt es ganz klar eine Korrelation zwischen der Nutzungszeit und der Depressionsrate, der Anfälligkeit von Anorexie, der Magersucht, was der Magersucht ist, der Bulimie und so weiter oder auch was hatte ich neulich noch für Erkrankungen, Neurosen, die wirklich in Zusammenhang mit der Nutzung von sozialen Medien gestellt werden kann. Also da gibt es stichfeste Daten. Jetzt wollte ich euch mal fragen, wie lange konsumiert ihr denn so tagtäglich? Egal, ob das YouTube-Kanäle sind oder Instagram.
Das traut sich jetzt natürlich keiner sagen.
Da, nee, das wird natürlich nicht die richtige Antwort sein, weil das ist jetzt sozial erwünscht. Das ist schon klar, wenn ich das frage. Aber ihr dürft auch ehrlich sein. Also es gibt hier keine Schelte. Es geht ja eigentlich nur darum zu wissen, wie lange ihr so am Tag an diesem Gerät funktioniert, konsumiert.
Ja, ich finde, es kommt halt wirklich drauf an, wann. Weil jetzt kommt zum Beispiel die Schule. Da bin ich ja bis um 3.30 Uhr dort. Und wenn ich noch Training habe, fahre ich ja direkt dahin. Und da bin ich erst um 8 oder um 9 zu Hause. Dann habe ich jetzt keine Lust, eher gesagt, jetzt noch 3 Stunden. Da gucke ich halt noch, während ich zum Beispiel esse. Nochmal
beim, Essen.
Ja, beim Essen. Ja. Und vor dem Schlafen auch nochmal eine halbe Stunde. Und danach gehe ich auch wieder schlafen, weil ich komplett kaputt bin. Aber so, ich kenne es auch, sobald man irgendwie sehr viel Hotspot zum Beispiel hat. Ich kenne Freunde, die haben ja genug Hotspot, die sind draußen, drinnen, überall. Sobald die, auch mit Freunden, ich bin mit denen draußen und ich, das nervt auch langsam so, das nervt schon gut. Du bist mit einem draußen und das Einzige, was er macht, egal was du machst mit ihm, er guckt nur auf dem Handy.
Ja.
Wir sind auf der Duld, er ist mit dem Handy. Wir sind beim Fußballspielen. Jede 10 Minuten geht er raus, guckt auf dem Handy. Es ist halt, das merkt man. Manche haben wirklich, könnte schon sagen, eine Sucht reinzugucken.
Also was meinst du? Eine Stunde für dich? 2 Stunden am Tag, so alles zusammengezählt?
Ja, nee, es kommt drauf an. Also bei mir ist es wirklich variabel.
Da müssen wir uns jetzt ja nicht festlegen. Das
und sagst, fragst du dann deine Kumpels irgendwie, hör doch mal auf damit jetzt, lass mal weiter Fußball spielen?
Ja, aber die gehen halt dann wieder rein. Und ich kenne es ja selber. Also sobald man irgendwas Interessantes hat oder so, irgendwie ein interessantes Thema, was zurzeit ist, will man ja auch reingucken. Oder man schreibt mit irgendjemand. Man will reingucken. Ich kenne es ja selber. Also ich bin ja meistens auch manchmal so.
Schreit nach Aufmerksamkeit, ja, das Handy.
Daria, wie ist es bei dir? Kannst du es ungefähr einschätzen, wie lang du am Tag online bist?
So, wenn ich fertig mit Schule bin, ich gehe einfach nach Hause, wegen ich bin so müde. Und normalerweise schlafe ich ein bisschen. Und dann ich spiele auf Handy.
Ein bisschen näher das Mikrofon. Ein
Entschuldigung. Normalerweise schlafe ich ein bisschen, spiele ich auf Handy oder schreibe ich mit jemand. Weil ich denke, jeder spielt mit Handy und schreibt. Wegen
Jeder. Ja,
jeder hat Internet. Mhm. Es gibt Internet im Kaffee, es gibt Internet im Bus. Und jeder postet, macht etwas, schaut etwas, ist irgendwo auf die Welt. Und du schaust das und du bist, wow, das ist cool, vielleicht ich kann das auch gehen, schau dieses Bild, das ist so cool, du spielst Spiele.
Wenn du morgens aus dem Haus gehst, zum Bus, um in die Schule zu fahren vielleicht, von dem Weg von zu Hause zum Bus, guckst du aufs Handy?
Ja, wegen, natürlich muss ich auf den Bus warten, was kann ich jetzt machen? Und ich bin, ich kann auch Handy schauen.
Ja, hier blenden wir uns mal aus und wer weiterhören möchte, der freut sich jetzt einfach auf die nächste Episode, die kommt bestimmt. Herzlichen Dank. Lasst ein Abo da beim Podcast-Anbieter eurer Wahl, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast, Deezer oder Podigy. Denn nur wenn ihr meinen Podcast abonniert, dann bekomme ich eine Rückmeldung, dass ihr meinen Podcast gern hört. Das Abonnieren von Podcasts ist übrigens kostenlos. Ich danke euch dafür. Bei Fragen und Anregungen einfach eine E-Mail an podcast@fotografieneudenken.de. Abonniert gerne auch unseren Festival-Newsletter, schaut auf unsere Websites, folgt uns bei Facebook, Instagram, LinkedIn und Co. All das ist natürlich in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Dann sage ich einfach mal vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Fotografie Neu Denken, der Podcast.